dass wir kein Gesundheitswesen, sondern ein Krankheitswesen sind. Also Prävention wird nicht finanziert, oder? Also es ist der kranke Mensch, der chronisch kranke Mensch ist sehr lukrativ für unser System, oder? Also ich glaube, die meisten haben schon Intention, die Leute gesund zu machen, aber gleichzeitig wird das eigentlich gar nicht so direkt finanziert. Ein einfaches Beispiel in einem Pflegeheim, die Pflegestufe, oder? Wenn jemand eine chronische Wunde hat, einen Dekubitus, also ein Druckgeschwür, weil er zu wenig mobilisiert wurde oder sich nicht mehr selber bewegen kann, ist finanziell lukrativ und fachlich attraktiv, weil du kannst eine Wundversorgung machen, oder? Hingegen die einfache Methode Gehtraining, mobilisieren, schauen, dass die Person genug trinkt, etc. Das macht man zwar auch alles und die Pflege ist auch wirklich bemüht, das zu machen, aber es ist oftmals die Zeit zu wenig da, um das wirklich korrekt und genügend zu machen. Und sie wird auch zu wenig abgegolten aus finanzieller Perspektive. Oder eine tiefe Pflegestufe ist eigentlich für ein Pflegeheim nicht gut, weil das kannst du fast nicht verkraften. Und solche Beispiele gibt es tausende, auch in der Medizin, im Spital.
Alessia Schrepfer, du hast eine Ausbildung gemacht als diplomierte Pflegefachfrau und hast ja später einen Master gemacht in gerontologischer Pflege. Würdest du aus heutiger Sicht diesen Weg nochmals einschlagen?
Das ist mal eine steile Frage zum Start. Sagen wir so, ich wusste lange, lange nicht, was ein Alternativjob für mich wäre, bis vor einem Jahr etwa. Deshalb mit dieser neuen Erkenntnis würde ich wahrscheinlich jetzt tatsächlich einen anderen Weg einschlagen, aber nicht, weil mir das Gesundheitswesen nicht gefällt, sondern weil ich wirklich vor einem Jahr ein Erlebnis hatte, das mir eine Alternative aufgezeigt hatte. Aber sonst hätte ich diesen Moment nicht gehabt, auf jeden Fall.
Was hat dich ursprünglich bewogen, in die Pflege zu gehen?
Einfach die Vielseitigkeit. Mir war wie relativ früh klar, ich möchte etwas mit Menschen machen, etwas mit Kommunikation. Dazumals war die Fageausbildung, die Grundlehre war mega modern. Also viele wollten das machen und das war so ein Trend und dann habe ich diverse Dinge geschnuppert, also Berufe und die Fageausbildung hat mir damals zugesagt und gell, mit 16 Jahren, was weiß man schon, was man mit 16 werden will? Und dann dachte ich, das ist eine super gute Grundausbildung, auch für einen späteren Weg.
Du kritisierst ja öfters das Schweizer Gesundheitswesen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass etwas im Argen liegt hier da in der Schweiz?
Kritisiere ich das Gesundheitswesen? Ich würde mal sagen, ich hinterfrage es kritisch, würde ich jetzt eher sagen. Nein, es kommt, sagen wir es mal so, dass das Gesundheitswesen oder die Pflege an sich jetzt die Berufsgruppe, dass man dort mehr rausholen und machen könnte, war mir schon während der Lehre klar. So, dass das Gesamtkonstrukt, das Gesamtgesundheitswesen, das kam schon auch in den letzten Jahren hinzu, wo ich mich auch immer mehr mit den politischen Prozessen auseinandergesetzt habe, tiefer in das System, in die Finanzierung gesehen habe, auch die Fehlanreize, die wir im System haben. Wenn man es genau auf ein Datum setzen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, innerhalb der letzten 10 Jahre.
Du hast ja 2022 WeNurse gegründet, eine Freelancer-Pool oder Plattform für Fachkräfte im Gesundheitswesen. 2 Jahre später wurde sie auf dem Swiss Economic Forum zur Jungunternehmerin des Jahres gekürt. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, ins Unternehmertum einzusteigen?
Mein Drang zur Veränderung. Also für mich war oder war schon immer klar, wenn man Probleme sieht, spricht man darüber. Alle sind super darüber, über Probleme zu sprechen, aber sie wirklich angehen zu wollen und dabei auch Risiken in Kauf zu nehmen, das sind dann doch eher die wenigen. Und ich hatte wohl das Glück, oder vielleicht ist es auch ein Fluch, dass ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Mein Vater war Unternehmer. Er hat mit 40 Jahren ungefähr eine eigene Firma gegründet mit zwei Kleinkindern, also noch viel
Das war auch ein
risikobehafteter
KMU.
als ich. Genau. Und ich glaube einfach dort, hey, man kann das selber etwas bewirken. Man ist dann selber der Chef. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du entscheidest, in welche Richtung es geht. Der Nachteil ist, wenn es mal nicht so gut läuft, kannst du die Verantwortung nicht abgeben. Aber ja, dass eigentlich so die Selbstverantwortung, der Antrieb, einen Teil der Lösung zu sein und nicht einfach im System mittendrin, das ist eigentlich so mein Antrieb und das gefällt mir sehr. Also ich bin jeden Tag dankbar, auch wenn es mega anstrengend, es ist wirklich auch anstrengend, Unternehmerin zu sein, oder auch Geschäftsführerin und diese gesamte Verantwortung zu haben, aber es macht auch mega Spaß und ich könnte mir fast nichts mehr anderes vorstellen.
Seit Jahren wird ja über einen Fachkräftemangel in der Pflege diskutiert. Wo liegt aus deiner Sicht das eigentliche Problem?
Oh, das ist ganz breit. Also einerseits das Offensichtliche ist natürlich der demografische Wandel. Wir haben einfach zu viele, die in die Pension gehen und zu wenige, die nachkommen oder diesen Beruf gewählt haben. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir ein Systemproblem haben. Und zwar, dass wir die Berufsgruppen, und das ist eben nicht nur die Pflege, sondern auch die Therapeuten, die Mediziner, auch Facility Management und so weiter, immer noch so einsetzen, wie wir es schon seit x Jahrzehnten wahrscheinlich machen, anstatt auch auf die neuen Kompetenzprofile einzugehen. Weil ich glaube, wir haben da extrem viele Ressourcen, die man anders einsetzen könnte, was auch mehr Effizienz und auch Qualitätssteigerung geben würde, weil weniger Schnittstellen etc. Und dann bräuchte man auch weniger Personal. Also wir haben natürlich immer noch zu wenige, eben der demografische Wandel etc. Aber ich glaube, es wäre nicht so prekär, wie es aktuell ist oder scheint zu sein, wenn wir hier wirklich mal grundlegend hinsehen würden, wie unser System aufgebaut ist, wer was macht und vor allem eben wieder diese Fehlanreize überprüfen.
Und was sind die Fehlanreize?
Ja, dass wir kein Gesundheitswesen, sondern ein Krankheitswesen sind. Also Prävention wird nicht finanziert, oder? Also es ist der kranke Mensch, der chronisch kranke Mensch ist sehr lukrativ für unser System, oder? Also ich glaube, die meisten haben schon Intention, die Leute gesund zu machen, aber gleichzeitig wird das eigentlich gar nicht so direkt finanziert. Ein einfaches Beispiel in einem Pflegeheim, die Pflegestufe, oder? Wenn jemand eine chronische Wunde hat, einen Dekubitus, also ein Druckgeschwür, weil er zu wenig mobilisiert wurde oder sich nicht mehr selber bewegen kann, ist finanziell lukrativ und fachlich attraktiv, weil du kannst eine Wundversorgung machen, oder? Hingegen die einfache Methode Gehtraining, mobilisieren, schauen, dass die Person genug trinkt etc. Das macht man zwar auch alles und die Pflege ist auch wirklich bemüht, das zu machen, aber es ist oftmals die Zeit zu wenig da, um das wirklich korrekt und genügend zu machen. Und es wird auch zu wenig abgegolten aus finanzieller Perspektive, oder? Eine tiefe Pflegestufe ist eigentlich für ein Pflegeheim nicht gut, weil das kannst du fast nicht verkraften. Und solche Beispiele gibt es tausende, auch in der Medizin, im Spital.
Du hast mal in einem anderen Zusammenhang über die sogenannte Lohngleichmacherei mal kritisch geäußert. Kannst du da etwas sagen? Du hast mal in einem deiner Blog-Einträge auf LinkedIn dazu mal etwas geschrieben.
Also was meinst du konkret mit der Lohngleichheit?
Also es wird ja häufig in der politischen Debatte bei der Pflege über höhere Löhne gesprochen. Und du äußerst dich ja kritisch über eine Lohngleichmacherei an dieser Stelle.
Genau, also ich finde per se nicht, dass jeder einfach genau den gleichen Lohn haben muss, nur weil du den gleichen Abschluss oder hast, sondern ich bin Verfechterin des Leistungslohnes. Also das heißt, dass wenn du einen Top, Top, Top Job machst, warum nicht auch in der Pflege Bonis einführen zum Beispiel? Oder halt wirklich auch, ich sage jetzt Ende Jahr, so klischeehaft, gerade bei kommunalen oder städtischen Zwischeninstitution heißt es einfach, okay, gibt einem für alle 1% mehr Lohn, egal ob du ein A-Mitarbeiter oder ein C-Mitarbeiter warst. Das ist ja dann auch irgendwo frustrierend. Und zudem finde ich, haben wir genau wie in jedem Beruf, auch in der Pflege, Leute, die wirklich keinen guten Job machen. Und die verdienen aus meiner Sicht dann schon fast zu viel, ehrlich
Du
gesagt.
Du sprichst ja von den C-Angestellten.
Ja, genau. Und die gibt's in jedem Beruf. Die gibt's auch unter den Ärzten, die gibt's auch unter den Juristen, den Journalisten wahrscheinlich auch.
Auch bei den Journalisten, ja, natürlich.
Genau. Und ich finde, da muss man schon unterscheiden, weil du willst ja auch deine Top-Mitarbeiter motivieren. Und ich glaube, dass die Ironie dahinter ist oftmals, die Top-Mitarbeiter, die motivierst du gar nicht zwingend über Geld. Also natürlich, jeder nimmt gerne Geld, oder? Aber es ist auch eine Art von Anerkennung im Sinne von, ich sehe, dass du mehr tust, mehr leistest, mitdenkst und alles. Und deshalb bekommst du mehr Geld und nicht per se einfach, weil du mehr Geld forderst, sondern weil du es auch verdient hast, oder? Aber diese Gleichmacherei, das finde ich per se nicht gut. Wir sind auch nicht alle gleich. Also ich meine, das macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
Mhm. Viele Pflegefachkräfte verlassen ja den Beruf nach wenigen Jahren wieder. Was müsste eigentlich konkret geschehen, dass diese Personen länger im Beruf bleiben?
Da würdest du jetzt wahrscheinlich eben genau die klassischen Sachen, besserer Lohn, mehr Work-Life-Balance und so weiter hören. Ich glaube, einen gewissen Teil stimmt schon, zum Beispiel im Schichtsystem selber. Also ich als junge Pflegefachfrau habe auch das Spital verlassen und bin in die Langzeitpflege gegangen, weil es dort explizite Nachtteams gab. Also für mich mit 100% Pensum alle drei Schichten also zu machen, das habe ich mir auch nicht ausgehalten. Also ich glaube, dort gibt es immer mehr Institutionen, die nehmen zum Beispiel auf das Schichtsystem viel mehr Rücksicht, aber auch immer noch viele, die einfach sagen, du musst einfach alles machen. Und das ist das, was, das ist auch mit Studien belegt, das ist wirklich ungesund für den Mensch, oder? Und das macht ja die Leute krank, müde und sie steigen aus. Aber ich persönlich gehe noch einen anderen Ansatz. Ich finde, wir müssen das Mindset der Pflege verändern. Und da sind wir eben wieder beim unternehmerischen Ansatz. Deshalb habe ich ja auch unter anderem auch WeNurse mitgegründet. Weil eben die Pflege ist oftmals so, sie werden so gestaltet, oder? Sie sind wie so ein Hamsterrad. Von außen die Politik oder die Führungspersonen machen mal was und sie sind einfach, sie führen das wie aus oder werden wie fremdbestimmt, oder? Aber wir sind so sozialisiert worden. Also wir, oder die Berufsgruppe. Wir führen aus, wir hören darauf, aber wir sehen eigentlich die meisten Hebel, weil wir am nächsten beim Patienten sind und überhaupt so Dreh- und Angelpunkt sind. Wir würden am meisten sehen, wo man Innovation, Veränderungen, positive Veränderungen, auch die Wertschätzung, die alle wollen, oder? Das, was man kann, auch wirklich an den Mann, an die Frau bringen. Und hierfür braucht es das unternehmerische Denken und Handeln. Und ich sage immer wieder gern, dafür muss nicht jeder selber eine Firma gründen oder Unternehmer werden. Unternehmerisch denken und handeln ist einfach ein Growth-Mindset und nicht ein ich bin halt einfach, ich kann eh nichts ändern, Mindset, oder? Und das haben halt leider viele in der Pflege, eben aus der Sozialisierung, und wir müssen hier eine Denkweise-Veränderung haben, und dann wirst du selbst wirksam, und wenn du selbst wirksam bist, hast du per se mehr Freude in deinem Beruf, du hast mehr Erfüllung und du kommst auch mit den komplexen und anstrengenden Situationen besser zurecht, weil du weißt, du kannst diese beeinflussen.
Also zugespitzt gesagt, diese Berufsgruppe sollte weniger das Mindset von Bittstellen haben und mehr ins Proaktive kommen oder ins Innovative.
Genau. Und vor allem auch nicht glauben, dass das von außen einfach die Veränderung kommt. Das kommt ja eh nie, oder? Ich sage immer, werde gestaltet oder werde zur Gestalterin, oder? Und eins von beiden passiert.
Das ist ein gutes, Entschuldigung.
Nein, sag nur.
Das ist ja ein gutes Stichwort. Also, die Pflegeinitiative wurde 2021 angenommen. Trotzdem kommt diese Umsetzung der Initiative nur sehr schleppend voran. Warum zögert das Parlament, deiner Einschätzung nach?
Also, Wenn man sonst die politischen Prozesse anschaut, würde ich sagen, waren sie in dieser Initiative sogar relativ schnell unterwegs. Wenn man denkt, dass Etappe 1 schon abgeschlossen ist mit der Ausbildungsoffensive. Wir haben da ganz andere Initiativen, da ist bis heute noch nichts passiert oder nicht wirklich etwas passiert. Das sage ich übrigens auch immer in der Pflege wieder, wenn es heißt, ja, ist ja nichts passiert, dann muss ich immer sagen, hey, halt, also für die Schweizer Politik ging erstaunlich viel schon, auch wenn es noch nicht befriedigend ist. Aber ja, ich glaube, es ist eben genau das Problem, dass die Politik, also einerseits hat es wenige in der Politik, die das System, das Gesundheitssystem wirklich verstehen aus meiner Perspektive. Es ist auch extrem komplex. Ich will auch nicht sagen, dass ich es komplett durchschaut habe, aber die haben ja so viele Themen auf dem Tisch. Und viele unterschätzen einfach die Pflege, dass die Pflege die Berufsgruppe ist, die entscheidet eigentlich darüber, außerhalb vom Operationstisch, ob du überlebst oder nicht. Weil wenn du postoperativ im Krankenhaus bist und ich betreue dich und merke nicht, dass dein Blutdruck entgleist, ja, der Arzt merkt es auch nicht, weil ich muss es ihm ja mitteilen, oder? Also, und ich glaube, das ist ganz vielen Politikern und Politikerinnen wirklich nicht klar. Aber eben, es ist natürlich schon auch so, dass sie das Gesamtkonstrukt anschauen müssen und natürlich sagen, ja, wenn man der Pflege XYZ gibt, dann kommen nachher die Therapeuten, dann kommen wieder die Ärzte, dann kommen die Hebammen, dann kommt die Hauswirtschaft und so weiter. Und ich glaube, hier eine sinnvolle politische Lösung zu finden, ist auch gar nicht so einfach. Und deshalb auch hier wieder, für mich müsste man grundlegend, wäre ich Politikerin in Bern oder irgendwo kantonal, also mein großes Ziel wären diese Fehlanreize zu eliminieren und umzuändern, weil wenn du das hast, dann kannst, das ist wie das Fundament, oder? Und auf diesem Fundament kannst du nachher auch aufbauen. In der Medizin oder in der Pflege würde man sagen, warum Palliativcare, also ich sage jetzt die komplexere Schmerztherapie bei zum Beispiel Krebspatienten, End-of-Life-Patienten, wollen alle zertifiziert werden, aber so die Basics bei der Schmerztherapie, wenn jemand einfach Chroniker ist, das haben viele wie einfach zu wenig im Griff, aber alle wollen schon das nächste Level. Und hier haben wir genau, das Gesundheitswesen hat ein Fundamentproblem. Und wenn wir das lösen würden, könnte man das nachher auch die anderen Themen besser anschauen, weil dann würde die Pflege und auch die Therapeuten, alle würden dann anders eingesetzt werden. Und wahrscheinlich wäre auch die Entlöhnung nachher anders, weil aus meiner Perspektive müsste eben die Gesundheitsquote positiv finanziert werden. Natürlich, nachher höre ich auf mit meinem Redewahl, aber natürlich, es gibt auch Krankheitsbilder, zum Beispiel einen Onkologen, Krebs, oder? Ist klar, die können wahrscheinlich nicht jeden oder sie können nicht jeden heilen. Dort darf man sie dann auch nicht bestrafen, oder? Aber es gibt tatsächlich Krankheitsbilder, da könnte man das System tatsächlich belohnen, wenn man es schafft, den Patienten wieder gesund zu machen und im nächsten Schritt aber auch dem Patienten Anreize zu geben, gesund zu werden. Weil das ist ja auch, das möchte ich schon auch immer wieder sagen, warum geht es unserem Gesundheitssystem auch so schlecht finanziell, ist schon auch, weil viele das System dann einfach auspressen, wie blöd, weil sie denken, ich zahle so viel Krankenkassenprämie, also habe ich auch alles zugute. Ob es nötig ist oder nicht, stellt sich dann die Frage im Raum, oder? Aber wir haben halt viele Profiteure.
Wie schätzt du eigentlich die Pflegeinitiative ein? Packt sie die Probleme im Gesundheitswesen, die Probleme an den Wurzeln oder ist das eine reine Kosmetikinitiative?
Also für, sagen wir jetzt mal, egoistisch gesprochen, wenn man nur den Pflegeberuf an sich anschaut und nicht das ganze System und das jetzt eins zu eins so umgesetzt werden würde, wäre das sicher schön für die Pflege und positiv, oder? Weil es würde vieles optimieren, eben Work-Life, Lohn etc., Kompetenzen. Aber eben, ich bin nie dafür, dass man nur ein Gärtchen anschaut, man muss das Gesamte anschauen. Das heißt, für das Gesamtsystem, ja, wenn wir dann mehr Pflegefachpersonen im System haben, die bleiben, ist das sicher gut. Die Frage ist, ob das möglich ist. Ein gutes Beispiel, es wurde ja auch darüber diskutiert, das ist zwar nicht Pflegeinitiative, aber es gibt gewisse Betriebe, die haben die 38-Stunden-Woche ausgetestet oder sind dran. Und das fanden zuerst alle super, oder? Aber es hat niemand bedacht, ja, wenn wir jetzt, also eigentlich 100% und nur noch 90% arbeiten. stellen wir ja nicht einfach mehr Personen ein, weil die sind ja nicht auf dem Markt, also die diese Lücke von diesem Halbtag schließen, sondern wir machen einfach noch mehr Arbeit in weniger Zeit, haben dafür einen halben Tag mehr frei, oder? Und das gibt es auch schon Projekte, die wieder abgebrochen wurden, weil das die Leute noch mehr K.O. gemacht hat, oder? Also eben, es ist, man muss es immer wirklich anschauen, was hat wirklich einen Impact am Ende. Und ich glaube, ja, gewisse Dinge aus der Pflegeinitiative für die Pflege wäre super. Aber ob es für das Gesamtsystem nachher, wenn man den Rattenschwanz anschaut, wirklich etwas hilft oder nicht, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen.
Du kritisierst oder hinterfragst die ausufernde Bürokratie im Gesundheitswesen. Du forderst ja in bestimmten Bereichen mehr Vereinheitlichung, beispielsweise bei der Berufsausübungsbewilligung, bei der Qualitätskontrolle und bei der Betriebsbewilligung. Diese unterscheiden sich ja von Kanton zu Kanton. Trotzdem bist du ja für mehr Vereinheitlichung, obwohl ja der Föderalismus ein wichtiger Pfeiler der Schweiz ist, schwächst du damit nicht den Föderalismus?
Ja, also, gell, jetzt nur schon zum Beispiel ein Superföderalismus-Beispiel. Wir Winners hat ja auch eine Personaldienstleistungsbewilligung. Diese ist im Kanton Thurgau beantragt, bewilligt und auch schweizweit gültig. Das heißt, wir dürfen in der ganzen Schweiz Leute vermitteln oder verleihen. Aber unser Hauptsitz muss im Thurgau sein, oder unser Büro. Weil, wenn ich jetzt nach St. Gallen, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen mit Wieners nach St. Gallen, physisch, dann müssten wir eine neue Bewilligung in St. Gallen beantragen, hätten nicht hundertprozentige Sicherheit, dass wir dort die Bewilligung behalten dürfen. Und also was ja völlig stupid ist, weil im Endeffekt ist das Ganze über das SECO geregelt, was ja dann eh auch irgendwie wieder vom Bund ist, oder? Und das sind für mich so Beispiele, genauso wie mit der Berufsausübungsbewilligung und so weiter, wo der Föderalismus einfach aus meiner Sicht keinen Sinn macht, sondern zusätzlichen Bürokratieaufwand macht, oder? Weil es ist ja eigentlich eh schweizweites Gesetz und geregelt, oder? Also kommt es jetzt wirklich darauf an, wo mein Bürostuhl ist, oder? Also das sind solche Themen, wo ich den Föderalismus nicht verstehe. Und eben das Gleiche ist wirklich auch mit der Berufsausübungsbewilligung, wenn du Arzt oder Pflegefall. Ich habe zum Beispiel eine Berufsausübungsbewilligung im Kanton Zürich. Ich darf zwar in der ganzen Schweiz als Diplomierte arbeiten, aber nicht in der Spitex. Weil für das braucht es wieder diese Berufs. Natürlich würde ich wahrscheinlich auch im Thurgau, St. Gallen und überall in den anderen 26 Kantonen diese Bewilligung erhalten, oder? Aber dass du das jedes Mal das Gleiche einreichst, das Gleiche geprüft wird und das jedes Mal mehrere hundert Franken kostet und mehrere Monate geht, bis du es wieder erhältst und dann auch nur 5 bis 10 Jahre gültig ist und dann musst du dran denken, das wieder zu erneuern, ist doch wahnsinnig, oder? Also, und das sind solche Dinge, die ich im Föderalismus für mich keinen Sinn machen. Aber sonst, ja, Föderalismus und gleichzeitig auch mit der Spitalplanung und so weiter, da muss ich schon sagen, ich bin mega liberal. Ich bin freiheitsliebend. Ich finde möglichst wenig Bürokratie, möglichst wenig Staat. Aber sind wir ehrlich, das Gesundheitswesen ist sowieso so krass finanziert durch Kantone, Gemeinde, Staat und es ist alles so kompliziert, da wäre vielleicht eine schweizweite Spitalplanung gar nicht so blöd, weil ich habe jetzt gerade in der Familie auch einen Fall mit einem schweren orthopädischen Fall, ist in Anführungsschlusszeichen zum Glück ein Unfall, weil dann hast du eine freiere Arztwahl, oder? Und dort war jetzt im Thurgau nicht die optimale Behandlung oder nicht, oder die waren wie jetzt für diese Komplexität zu überfordert, ging aber auch lange, bis diese Einsicht kam. Jetzt sind wir in Zürich und das ist wirklich, das ist auch, also da frage ich mich schon oder bin ich schon davon überzeugt, dass wir hier eine Effizienz für den Patienten, aber auch eine Geldeffizienz erreichen könnten, wenn man im Gesundheitswesen etwas weniger föderalistisch unterwegs wäre.
Und wo hat sich der Föderalismus bewährt? Im
Also
Gesundheitswesen?
allgemein im Gesundheitswesen. Ja, wahrscheinlich. nachher dann sogar eine Stufe weiter auf der kommunalen Ebene, oder? Dass du pro Kanton wahrscheinlich schaust, hey, wie hoch ist unsere Bevölkerung, wie viele Pflegeheime brauchen wir, wie viele Spitexen brauchen wir. Also ich glaube, so in diesem Bereich, glaube ich, ist Föderalismus schon okay, dass die wie ihren eigenen Bedarf sehen, oder? Aber dort ist es auch weniger, das ist mehr Standard, wie jetzt irgendwie Spitale, wo jeder den super, super Arzt mit Forschung und so braucht, oder? Also ich glaube, so Spitex, Langzeit, dort macht schon Sinn, dass dort die Hoheit kantonal und kommunal liegt.
Länder wie Singapur erzielen ja mit deutlich geringen Gesundheitsausgaben vergleichbare Ergebnisse. In Singapur ist ja die Lebenserwartung etwa gleich hoch wie in der Schweiz, trotzdem sind die Ausgaben dort geringer. Warum ist es in der Schweiz so teuer? Also warum sind die Ausgaben so hoch bei uns?
Gell, ich kenne jetzt ehrlich gesagt das System von Singapur auch nicht. Ist dort auch jeder versichert oder ist das mehr wie USA? Weißt du das?
Im Detail weiß ich das nicht, ne, ehrlich gesagt.
Okay. Gell, ich finde das immer, ich glaube, das ist ja schon auch immer abhängig davon, hat jeder Bewohner dieses Landes Zugang zu der Spitzenmedizin. In der Schweiz hat das ja jeder, oder? Egal, in welcher finanziellen Lage du bist. Ich glaube, es ist jetzt wirklich schwierig, ob in Singapur mehr rationalisiert oder so wird, oder? Aber zum Beispiel jetzt chemotherapiemäßig, ich glaube, da kann man theoretisch in der Schweiz unendlich viele Zyklen machen. Also klar, irgendwann sagt man wahrscheinlich schon, der Arzt, das macht jetzt wie keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, zum Beispiel es war nicht Singapur, aber jetzt in England, oder gibt's, glaube ich, 3 Zyklen und dann ist einfach fertig. Also du bist Privatzahler und das ist halt dann mega teuer. Oder ich meinte auch in England gibt's ja beim gewissen Alter keine neue Knieprothese oder neue Hüfte oder so. Und in der Schweiz operiert man teilweise noch 90-Jährige, oder? Wegen Lebensqualität. Ist dann auch immer die Frage, ist es wirklich Lebensqualität oder nicht? Könnte man das auch anders machen, aber ich glaube schon, dass wahrscheinlich in der Schweiz eben wir teilweise auch eine Übermedizin machen. Aber eben, ich kann es jetzt nicht 1:1 mit Singapur vergleichen, weil ich wie nicht weiß, wie dort das System und der Zugang tatsächlich ist.
Viele Reformvorschläge setzen ja auf zusätzliche Regulierung oder stärkere staatliche Steuerung. Welche liberalen Reformen aus deiner Sicht müsste man unternehmen im Schweizer Gesundheitswesen?
Ja, eben, also ich glaube, die Anreize, oder, dass man halt wirklich auch schaut, welche Krankheit, beispielsweise Diabetes Typ 2, das hat ja sehr viel auch mit dem Lifestyle zu tun eines Menschen, oder? Und die Chance ist relativ groß, dass du mit der richtigen Beratung und Betreuung jemanden wieder vom Insulin wegbringen kannst, oder? Das ist mehr Bewegung, andere Ernährung etc., oder? Aber das ist natürlich ein Aufwand für beide. Es ist viel einfacher, einfach nach dem Essen kurz schauen, ist mein Blutzucker, ich spritze nach, oder jetzt auch mit dem ganzen Ozempic und so weiter. Es ist halt der bequeme Weg, Medis zu nehmen, oder? Was dann nachher alles hinten raus noch für Komplikationen irgendwann, vielleicht erst Jahre später kommen, gerade im Diabetesbereich, das können die Leute, ich glaube, wir Menschen sind super im Verdrängen, oder? Und eben kurzfristiger das Geld. Und ich glaube, wenn wir dort den Anreiz setzen, dass du als Mediziner oder auch als Diabetesberaterin, was oftmals auch Pflegefachpersonen sind, wie auch finanzieller Anreiz hättest, diese möglichst wieder gesund zu machen. Ich glaube, das wäre dann weniger eine Regulation, sondern wie ein Belohnungssystem, von dem alle gewinnen. Und wenn du das so machst, dann musst du, glaube ich, dann braucht es auch keine weitere Regulierung, wie wir jetzt schon haben, sondern dann hast du Ziele und das Ziel ist Qualität und Gesundheit und vielleicht kostet das kurzfristig sogar ein bisschen mehr, weil es aufwendiger ist. Aber hinten, also nach hinten raus, glaube ich, wäre das extrem lukrativ und vor allem auch, das hat ja dann auch wieder wirtschaftliche Einflüsse, weil die Leute länger und besser arbeiten können und und. Also ich würde eher eben dort ansetzen, wieder an dieser Basis. Für ein komplett liberales System bin ich Ehrlich gesagt nicht. Da werde ich oftmals auch von Liberalen etwas kritisiert. Zu allem, man könnte doch wie die USA das machen und wieso überhaupt eine obligatorische Krankenversicherung? Und ich weiß, da habe ich auch schon nachgelesen, dass wo sie noch nicht obligatorisch war, war sogar 1% mehr versichert, respektive hat selber die Krankenkasse bezahlt. Ich glaube, jetzt sind es 4%, die es nicht zahlen und vorher waren es, glaube ich, 3% oder so, irgend sowas. Aber ich bin schon dafür, dass grundsätzlich die gerade in einem Land wie wir es sind, alle Zugriff auf das Gesundheitswesen haben sollten, weil es ist ja auch nicht immer selbstverschuldet und nur weil du reich bist und vielleicht trotzdem dein Leben lang geraucht und gesoffen hast, jetzt überspitzt gesagt, bekommst du trotzdem irgendwie ein neues Organ und jemand, der gesund gelebt hat, aber einfach genetisch Pech gehabt hat, kommt halt nichts und stirbt, oder? Also da finde ich schon gut, zudem ist ja, zeigt ja auch das System in Amerika, dass es sogar teurer ist, obwohl es liberaler ist. Dass ich glaube wirklich fest daran, wenn wir im Gesundheitswesen die Anreize um 180 Grad wenden. Das ist das Liberalste, was wir tun können, weil dann wird wieder Leistung belohnt oder dann wird Erfolg belohnt. Und eben wie gesagt, man muss dort sicher abgrenzen, welche Krankheitsbilder kannst du Erfolg haben und wo halt leider nicht oder die Definition von Erfolg. Aber im Moment ist es ja schon so, dass du erst in Behandlung gehst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, weil du schon krank bist, oder?
Also
Genau.
würdest du nirgendwo einen Kahlschlag ersetzen? Wir haben ja beim Schweizer Monat kürzlich unsere neue Artikelserie lanciert, Motto Sierra Suiza, wo Autoren von uns Vorschläge machen, welche Regularien oder welche Institutionen abgeschafft gehören in der Schweiz, also analog zu was in Argentinien vor sich geht. Zum Beispiel möchte Beat Kappeler die mit der Kettensäge ansetzen bei der Entwicklungshilfe, aber du bist da eher Moderator unterwegs.
Also im Gesundheitswesen auf jeden Fall. Aber eben, wie gesagt, also wenn ich die Kettensäge hätte, dann eben, ich würde das ganze Bewilligungsverfahren, das würde ich wirklich komplett eliminieren, weil ich meine, du machst ein Staatsexamen oder eine Prüfung, also dort hast du ja bewiesen, dass du das kannst oder berufstätig sein darfst. Also ich würde halt in diesem ganzen bürokratischen Bereich oder auch, ich sag, die ganze Dokumentation, die man machen muss, also wenn man diese Dokumentationen, ich spreche jetzt auch aus der Pflege, liest, 80% ist so unnötig, weil man für die Krankenkasse dokumentiert und nicht für den Patienten und für das Team. Also das heißt, man dokumentiert teilweise Dinge, die zwar für die Kodierungen relevant sind, aber eigentlich für den Praxisalltag nicht wirklich relevant, weil irgendjemand einen komischen Algorithmus dahinter gesetzt hat. Und also ich würde dort wirklich einen Schlags, und das Ziel muss sein, Person X wird wieder möglichst gesund, hat eine höhere oder möglichst hohe Lebensqualität. Aber da gibt's ja auch so Bereiche wie diese Caption-Modelle, glaube ich, von Swiss Medical Network zum Beispiel, wo ich sehr gespannt beobachte, schon länger, wo ich eigentlich große Hoffnungen habe, aber auch die leiden dann wieder unter Bürokratie und Gegnern und Leute, die Angst haben, dass man ihnen ins Gärtchen kommt und so weiter. Aber die arbeiten eigentlich genau damit, dass sie einfach finanziert sind und dort drin schauen sie, was Sinn macht und haben einfach ihr Ziel und ein gewisses Finanzierungsmittel. Also das könnte schon auch interessant sein. Und dann, was schon auch noch ist, ist sicher, dass man die Pharma mal anschauen müsste. Also für mich wäre zum Beispiel dort ja gut, nein, das ist dann auch wieder eine Regulierung, gell? Aber für mich ist, ja, nein,
Ja.
ich finde es im Gesundheitswesen schon schwieriger, aber eben sicher bei der ganzen Bürokratie der Bewilligungen, wenn du die Fehlanreize angehst und einfach weniger, also ich glaube, da könntest du auch mega viele Stellen, sei es beim BAG, bei den Kantonen, also da könntest du wirklich abbauen, oder? Und das einfach ist aber komplett kein Staat, glaube ich, im Gesundheitswesen wird nicht möglich sein.
Um zum Schluss zu kommen, bist du eigentlich optimistisch, dass die Schweiz ihre Missstände in der Pflege und in der Gesundheitsversorgung bewältigen kann?
Ja, eigentlich schon, weil ich glaube, trotz allem sind wir immer noch sehr gut unterwegs. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass es so bleibt. Wir müssen wachsam sein und ich glaube aber schon daran, ich bin eine Optimistin, eine bedingungslose. Sonst
Muss
würde ich,
man
glaube
als
ich,
Unternehmer sein?
genau. Aber ich glaube, sonst würde ich auch kein Unternehmen im Gesundheitswesen führen oder versuchen zu etablieren, wenn ich nicht daran glauben würde. Genau. Aber wir müssen aufpassen, genauso wie wir allgemein in der Schweiz aufpassen müssen, dass wir hier nicht irgendwie abdriften, wie es gewisse andere Länder aktuell machen und dies nicht nur im Gesundheitswesen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, alles hat im Endeffekt eine Auswirkung auf das Gesundheitswesen. Also wenn wir mehr Krieg, mehr Krisen und so haben, das macht was mit der Gesellschaft und das gibt mehr Patienten. Wenn wir immer mehr Einwanderung etc. haben, braucht das System wieder mehr Personal. Klar, Einwanderer können auch ein Teil vom Personal sein, aber gleichzeitig gibt es auch noch mehr Patienten, Patientinnen und so weiter. Also ich glaube, wir müssen uns einfach alle bewusst sein, dass Gesundheitswesen, genauso wie wir nicht einzelne Berufsgruppen voneinander einzeln anschauen und betrachten können, sondern das als Konstrukt sehen müssen, muss uns auch bewusst sein, dass es, glaube ich, keinen Bereich gibt, der nicht einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Gesundheitswesen hat. Und deshalb empfehle ich da auch allen Politikern und Politikerinnen, versucht euch bitte ein bisschen intensiver mit dem System und den Berufsgruppen darin auseinanderzusetzen und auch eure Entscheidungen, die ihr trifft, welche Auswirkungen hat das auch auf das Gesundheitswesen. Weil eines kann ich vielleicht noch zum Schluss sagen, ich durfte, musste, wie man das auch immer nennen will, schon wirklich einige Menschen im Tod begleiten. Das ist, und eins kann ich sagen, jeder und jede am Schluss interessiert nicht mehr, was rundherum war, sondern einfach, wie geht es jetzt mir gesundheitlich, muss ich leiden, wie geht's weiter, was passiert danach. Also es ist auch erstaunlich, was man da erlebt und deshalb Gesundheit ist einfach das höchste Gut und das setzen wir momentan teilweise schon aufs Spiel und da müssen wir einfach vorsichtig sein mit all unseren Entscheidungen. Und gell, solange man gesund und fit ist, vergisst man das sehr oft, aber früher oder später kommt jeder von uns in die Situation, hoffentlich lieber später. Aber ich glaube, es gibt keine Menschen, die noch nie irgendwie im Spital waren oder irgendwann ins Pflegeheim müssen oder sonst irgendwas oder im nahen Umfeld so eine Situation haben. Und dann ist lustig, dann ändern viele nachher die Meinung über das System. Aber davor ist es wie so, ja, funktioniert, ja.